Es gibt auch noch einen weit verbreiteten Mythos vom Schlaf nachholen.
Weil man ja immer nur von Lerchen und Eulen redet. Es gibt tatsächlich auch ein Zwischenstück, der heißt Taube.
Social Jetlag. Wenn der Unterschied da 2 Stunden überschreitet, dann hat man eine 1,52-fache erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein metabolisches Syndrom.
Das heißt, es entsteht so ein Cortisol-Spike in deinem Blut.
Und 25-43% von allen proteinkodierenden Genen sind so einem zirkadianen Rhythmus unterworfen. Hallo zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Hi Max.
Grüß dich Mario.
Wir sprechen heute über den zirkadianen Rhythmus. Eigentlich ein bisschen vor dem Hintergrund, als dass sich das sehr häufig gewünscht wurde. Einmal sogar ganz konkret das Thema Schichtarbeit. Jetzt machen wir ja keine gesamte Folge zum Thema Schichtarbeit, aber das wird heute auch noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Ne? Also was ist der zirkadiane Rhythmus? Wie kann man ihn beeinflussen? Was hilft gegen Jetlag? Was hilft gegen Social Jetlag? Was kann man unterstützen zu Schichtarbeit auch machen? Schichtarbeit, das ist ja eigentlich sehr, sehr weit verbreitet. Ne? Zum einen in der Produktion, zum anderen auch im Gesundheitsbereich. Deswegen viele, viele Leute haben Jobs, die mit Schichtarbeit funktionieren. Da weiß man mittlerweile auch ziemlich sicher, dass es nicht gut ist für den Körper. Nicht gut ist für Langlebigkeit, aber man kann natürlich einiges machen, um die Effekte davon so ein bisschen abzumildern. Und das ist sicher heute dann auch mal später Thema. Jetzt der zirkadiane Rhythmus selber, den kennt man ja eigentlich erstmal als Schlaf-Wach-Rhythmus. Die allermeisten Leute, wenn man sagt, hey, was stellst du dir unter zirkadianen Rhythmus vor? Einige haben sicher noch gar nichts davon gehört und andere, die vielleicht schon mal was davon gehört haben, die würden sagen, es geht um den Schlaf-Wach-Rhythmus. Wachrhythmus beziehungsweise um die Schlafwachplanung. Das wird natürlich sehr zu einem gewissen Teil auch durch Licht gesteuert, aber auch durch andere Faktoren. Weil, was viele nämlich nicht wissen, der zirkadiane Rhythmus, der ist nicht nur ein Gesamtkörperrhythmus, sondern den gibt es auch auf Organebene zum Beispiel. Ne? Also wenn man sich, wenn man an die Leber zum Beispiel denkt, ans Verdauungssystem zum Beispiel denkt, da gibt es auch einen zirkadianen Rhythmus und der ist nicht immer im Gleichschritt. Aber da, das ist dann später nochmal Thema. Was war für dich am interessantesten bei dieser Recherche zum Thema zirkadianer Rhythmus? Was fandest du am spannendsten? Kannst du auch schon ein bisschen vorgreifen? Wir werden es dann aber erst ein bisschen später ausführen.
Ich meine, es ist immer nochmal spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Am Ende ist ja so ziemlich alles irgendwie an die zirkadiane Rhythmik gebunden. Man kennt das ja alleine schon davon, dass man ja auch immer irgendwie in Routinen denkt, oder? Also am Ende, wenn ich jetzt daran gewöhnt bin, jeden Tag um 12 Uhr Mittag zu essen, dann werde ich jeden Tag um 11:45 langsam Hunger bekommen, weil ich halt einfach daran gewöhnt bin. Genauso wie wenn ich jeden Tag halt daran gewöhnt bin, vielleicht um 22:30 ins Bett zu gehen. Ne? Das heißt, die zirkadiane Rhythmik ist jetzt nicht irgendwie begrenzt auf die Tag-Nacht-Rhythmik, sondern eigentlich der gesamte Tag ist, wir sind am Ende Gewohnheitstiere, ne? Und der gesamte Tag unterliegt eben dieser zirkadianen Rhythmik. Und das ist eben nicht nur schlafen gehen und aufwachen, sondern es ist eben auch: Wann esse ich, zu welchen Uhrzeiten, wie setze ich vielleicht sogar die Nahrung zu diesen Mahlzeiten zusammen, wann mache ich Sport, wann habe ich die Phase, wo ich am produktivsten bin, wann habe ich eher so mein Low am Tag, wo ich irgendwie gar nicht so richtig klarkomme und eigentlich auch überhaupt nicht produktiv arbeiten kann, wo ich dann vielleicht lieber irgendwas machen sollte, was entspannt ist oder vielleicht sogar einen Powernap machen sollte. Sei es auch der Powernap selber, wenn man daran gewöhnt ist, Powernaps zu machen, wird man sich auch leichter tun, Powernaps zu machen. Also am Ende ist diese zirkadiane Rhythmik einfach ganz stark auch mit Routinen verbunden und aber eben zum Teil auch einfach was so ein bisschen vorbestimmt ist, und da kommen wir dann später auch noch dazu. Und gerade dieses Vorbestimmte, das fand ich nochmal super spannend, mich da ein bisschen einzulesen, weil es ist ja schon so, und es macht auch irgendwo Sinn, dass eben jeder so ein bisschen eine andere Rhythmik hat, weil früher haben wir in kleinen Communities gelebt und da musste halt jeder ein bisschen anders ticken, damit das dann über den gesamten Tag funktioniert und alles safe ist. Also wirklich nochmal sehr interessant gewesen und dementsprechend, ja, lass uns ruhig gleich einsteigen.
Wir haben ja unsere DNA, ne? Ist ja am Ende der Bauplan von allem, was in unserem Körper passiert, von den ganzen Proteinen und so weiter und so fort. Und da fand ich eine ganz spannende Zahl, dass zwischen 25% und 43%, ich weiß, der Bereich ist ein bisschen groß, aber es kommt so ein bisschen darauf an, welchen Ausschnitt von der Genetik man sich auch anschaut. Und 25-43% von allen proteinkodierenden Genen, die sind gewissermaßen so einem zirkadianen Rhythmus unterworfen. Ne? Das heißt, alle Prozesse von DNA-Reparatur bis hin zu Fettverbrennung, Zuckerstoffwechsel, die funktionieren zu einer Tageszeit besser als zu einer anderen Tageszeit, ne? Weil sie eben auch diesem 24-Stunden-Rhythmus folgen. Der Name zirkadian, der kommt ja von circa einem Tag, also circa dia, dia ist ja der Tag, ja. Also von circa einem Tag, und das circa, das ist auch wichtig, weil der Rhythmus, der ist nicht exakt 24 Stunden, sondern eigentlich 24,2 Stunden. Das heißt, das kommt nochmal dazu, also 24 Stunden und 12 Minuten würden da nochmal on top kommen. Und das trifft auf unseren Stoffwechsel zu, das trifft auf unsere Leber zu, das trifft natürlich auch auf das Gehirn zu, und da werden wir uns später dann auch mal ein paar verschiedene Beispiele anschauen für diese unterschiedlichen zirkadianen Rhythmen von den Organen, sage ich jetzt mal. Und der Master-Taktgeber, das haben jetzt wahrscheinlich die wenigsten Leute schon mal gehört, ist der Nucleus suprachiasmaticus. Das ist ein Teil vom, also das ist ein sozusagen der Master-Taktgeber, der Dirigent, wenn man sich ein Orchester vorstellt, ne? Der ist der Haupttaktgeber für unseren Tag-Nacht-Rhythmus, für unseren Schlaf-Wach-Rhythmus, für den zirkadianen Rhythmus, und der wird durch Lichtsignale gesteuert. Also der sitzt im Gehirn, unsere Netzhaut, die kann ja Licht sehr, sehr gut wahrnehmen, ne? Deswegen ist ein dunkler Raum schon mal eine sehr gute Voraussetzung, um zu schlafen. Aber es ist eben nicht die einzige Voraussetzung, ne? Weil du hast zwar schon gesagt, wenn ich jeden Tag um 22.30 Uhr ins Bett gehe, dann wird sich der Körper daran gewöhnen. Der Körper wird das antizipieren, und der wird früher auch schon mit der Melatoninproduktion starten, damit wir dann auch ausreichend müde sind. Wenn ich dann jetzt aber mir um 22 Uhr, wenn ich da noch einen Schnitzel esse und richtig, richtig deftig esse oder eine Pizza oder was weiß ich, dann sagt der Nucleus suprachiasmaticus vielleicht, ja okay, es ist dunkel, ne? Also von dem her würde ich sagen, wir schlafen jetzt. Die Leber ist aber in heller Aufregung, weil sie noch alles verstoffwechseln muss, ne? Das heißt, auch die Leber hat eine zirkadiane Uhr, und deren Taktgeber ist aber das Essen und zum Beispiel nicht das Licht. Und wenn man, das kann natürlich dann auch langfristig aus dem Gleichgewicht geraten, wenn du die beiden Rhythmen immer gegeneinander ausspielst, ne? Wenn du eigentlich gerne um 10 schlafen gehst, aber du immer noch um 9 isst, dann wird das nicht funktionieren. Du wirst immer einen schlechten Schlaf haben, da braucht man nicht mal ein Tracking dafür, aber beim Tracking ist besonders eindrücklich, wie lange man braucht, bis man mit der Herzfrequenz dann auch wieder runterkommt und so weiter und so fort, ne? Also das finde ich sehr, sehr spannend auch oder sehr bildlich in der Vorstellung. Und wenn es um Nahrung geht, dann ist insbesondere Eisen und Häm, darauf ist die Leber sehr sensibel. Das heißt, wenn man natürlich sehr viel Fleisch noch isst, was sehr, sehr eisenreich ist, wo man auch sehr viel Häm hat. Häm ist ja der rote Blutfarbstoff, also natürlich in Fleisch sehr potent vorkommend. Dann tut man sich mit dem Schlaf sehr schwer.
Ja, schon interesting. Also am Ende das nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Licht ist immer noch der wichtigste Taktgeber für diesen Tag-Nacht-Rhythmus, aber trotzdem hat alles andere eben auch einen und kann dieses ganze System halt sabotieren. Und Licht ist aber, wie gesagt, der wichtigste. Ne? Das vielleicht nochmal als...
Ja, voll, ich meine, es ist ein wichtiger Punkt, weil du wirst dann trotzdem schlafen. Ne. Also auch wenn du irgendwie deftig gegessen hast, man wird dann trotzdem schlafen, aber die Schlafqualität, die so viel schlechter. Genau. Einfach weil der Stoffwechsel ist noch aktiv, ne? Die Verdauung muss noch was machen, die Leber muss noch was machen, das Herz muss noch was machen, deswegen ist ja auch die Ruheherzfrequenz höher, ne? Weil das ja die ganzen Nährstoffe, die man aufgenommen hat, ja auch noch verteilt werden. Also das schließt sich nicht aus, aber wenn das ständig irgendwie gegenläufig ist, dann leidet darunter auch die Stoffwechselgesundheit, ne? Weil wenn man einen schlechteren Schlaf hat, dann hat man vielleicht seine 7 Stunden im Bett gehabt, aber der Schlaf ist so wenig erholsam gewesen, die Hormonachsen können sich nicht erholen, man kann sich Gelerntes oder neue Erfahrungen auch nicht so gut merken, ne, weil die ganze Gedächtnisbildung, die funktioniert auch in der Nacht, und das immunologische Gedächtnis wird zum Beispiel auch sehr viel schlechter, ne, weil Gedächtniszellen, die bilden sich über Nacht aus. Deswegen ist Schlaf auch bei der Erholung so wichtig, und wenn man dann, also es ist nicht umsonst so, dass man sagt, wenn du krank bist, dann Ruhe, ne? Pause machen und viel, viel schlafen, weil das ist schlichtweg sehr, sehr relevant dafür. Jetzt bei der Steuerung haben wir schon gesagt. Menschen sind Gewohnheitstiere und der Körper macht ganz viel mit Antizipation. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, genau. Also ich meine, am Ende, genau, der Körper ist dann irgendwie eine bestimmte Zu-Bett-Zeit gewöhnt, ist eine bestimmte Aufwachzeit gewöhnt und all das wird am Ende über Signalmoleküle, Neurotransmitter, Hormone gesteuert. Und da gibt es natürlich so die prominentesten. Cortisol hat man vielleicht schon mal gehört. Cortisol hat ja auch immer so eine super negative Behaftung wegen Stress. Und das stimmt auch. Also am Ende, Cortisol geht hoch, wenn du gestresst bist. Und da fühlt sich dann auch ein bisschen agitierter, ein bisschen aktivierter, ein bisschen gestresster. Also kann dann auch wirklich einen negativen Effekt haben. Aber du brauchst Cortisol natürlich auch morgens, um überhaupt irgendwie erstmal wach zu werden und erstmal, ich sag mal, klar zu kommen morgens, ne? Und deswegen, was macht der Körper, indem er antizipiert? Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Er fängt schon an, bevor du überhaupt wach wirst, mehr Cortisol auszuschütten. Das heißt, es entsteht so ein Cortisol-Spike in deinem Blut, der dann in den ganzen Körper verteilt wird. Und am Ende sorgt dieser Cortisol-Spike dann dafür, dass du idealerweise auch aufwachst und tatsächlich dann dich auch halbwegs frisch fühlst und das Gefühl hast, okay, ich bin jetzt ausgeruht, ich habe jetzt genug geschlafen und kann jetzt in den Tag reinstarten. Jetzt gibt es bei dem Cortisol, und das ist eben das mit dem Stress auch verbunden ist, aber wiederum auch das Problem, dass auch dieser Prozess eben kaputt gehen kann, wenn man zum Beispiel unter chronischem Stress leidet, weil dann Cortisol wird im Grunde in der Nebenniere produziert und irgendwann überlädt diese Nebenniere, wenn man jetzt wirklich jeden Tag die ganze Zeit super viel Cortisol ausschüttet, ne? Und das führt dann dazu, dass irgendwann diese Nebenniere eben ermüdet und dann sagt, ja, okay, heute Morgen bist jetzt aufgewacht, ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, das zu antizipieren, ich kann nicht mehr, ich schiebe dir vielleicht noch ein bisschen Cortisol, ein bisschen mehr als sonst, dass du noch diesen Impuls hast, zumindest aufzuwachen, aber dass du dich wirklich frisch fühlst, dass du dich energetisch fühlst, dass du Lust auf den Tag hast, das schaffe ich halt nicht mehr. Ne? Und das ist ganz häufig so ein chronisches Problem, wo dann dieser zirkadiane Rhythmus einfach komplett aus dem Ruder gerät, weil man eben irgendwie über Jahre hinweg einfach unter chronischem Stress gelitten hat. Und das ist jetzt wirklich einfach, das kann auch einfach nur ein stressiger Job sein oder einfach nur ein stressiger Alltag. Und das, wie gesagt, das kann dann jahrelang richtig gut funktionieren. Das ist ja das Typische auch bei Unternehmern oder bei leitenden Angestellten. Die schaffen es dann 2-3 Jahre ziemlich gut. Und dann irgendwann ist dieser Moment erreicht, wo du einfach merkst, okay, ja, okay, jetzt geht's nicht mehr weiter. Ne? Jetzt bin ich wirklich so an meinem persönlichen Limit körperlich. Und das hängt sehr häufig auch mit dieser HPA-Achsenüberladung, also dieser Nebennierenüberladung einfach zusammen. Und so kann eben auch diese Antizipation dann auf einmal wegfallen. Und das Gleiche gilt dann wiederum auch für Melatonin. Ist auch ein sehr prominentes Beispiel, wiederum eher mit Schlaf zusammenhängt. Der Körper in Antizipation auf den Schlaf produziert eben in der Hypophyse mehr Melatonin und das führt dann idealerweise dazu, dass ein Schlafdruck noch zusätzlich entsteht, neben dem Adenosin, was vielleicht schon viele gehört haben, und dann bereitet er dich damit auf den Schlaf vor und idealerweise schläfst du dann schnell ein und landest schnell in deinen wichtigen Schlafphasen, vor allem im Tiefschlaf. Ne?
Genau, und dann, also die ganze, du hast die wichtigsten hast du schon genannt, ne? Seinerseits Cortisol, super, super wichtig. Ich glaube, das ist häufig auch ein bisschen negativ behaftet, weil das viele Leute mit Cortison verwechseln. Hm. Und das ist ja so ein verhasstes Medikament. niemand will das irgendwie nehmen. Ja, ne? Aber trotzdem ist es natürlich in manchen für manche Symptome auch einfach notwendig, für manche Krankheiten auch einfach notwendig. Melatonin hast du auch schon genannt. Dann gibt es natürlich noch ganz klassisch das Wachstumshormon. Ne? Und beim Wachstumshormon ist spannend, das ist nämlich an die Schlafarchitektur gewissermaßen gekoppelt. Ne? Das heißt, das ist an den Schlafzeitpunkt gekoppelt, also vom zirkadianen Rhythmus und auch an die Schlaftiefe gekoppelt. Jetzt kann zwar der Schlafzeitpunkt passen, ne? Wie wir vorher beim Essen schon gesagt haben, du gehst dann trotzdem 22.30 Uhr schlafen. Du wirst dann sicher nicht sofort einschlafen, aber du wirst jetzt auch nicht bis Mitternacht wach liegen, nur weil du jetzt spät was gegessen hast, weil du hast ja trotzdem noch genug Melatonin, um einfach diesen Schlafdruck zu erzeugen, aber du wirst halt kaum Tiefschlaf haben, ne? Weil der Körper ja noch mit anderen Dingen beschäftigt ist und dann wird das Wachstumshormon zum Beispiel nicht ausgeschüttet, ne? Und diese Anpassungsreaktionen, die fehlen dann, deswegen ist ja auch vor allem also für die Entwicklung so wichtig, dass Kinder einen gewissen Rhythmus haben, weil ansonsten diese ganzen Entwicklungsprozesse auch einfach ein bisschen gestört oder verzögert werden können. Ne? Deswegen ist diese regelmäßige Zu-Bett-Geh-Zeit auch einfach so wichtig, auch wenn Kinder dann irgendwie noch aufbleiben wollen und wach bleiben wollen und irgendwie noch was erkunden wollen, was weiß ich. Deswegen ist diese Regelmäßigkeit so wichtig, auch in der Pubertät dann natürlich, wo nochmal sehr, sehr viel umgebaut, sage ich mal, wird, ist es auch umso wichtiger. Einfach weil das ist alles an den zirkadianen Rhythmus gekoppelt. Und wenn der zirkadiane Rhythmus komplett aus dem Tritt kommt, dann kommt auch alles andere aus dem Tritt, ne? Und dann wird man über kurz oder lang einfach krank. Ja. Das kann sich in unterschiedlichen Art, das kann sich auf eine unterschiedliche Art und Weise zeigen. Das kann sich zeigen, indem man ständig irgendwie erkältet ist, verkühlt ist, einfach weil das Immunsystem mit den kleinsten Erregern gar nicht mehr zurechtkommt oder mit den simpelsten Erregern, weil das immunologische Gedächtnis fehlt, weil die Immunantwort nicht mehr so stark ausfallen kann. Und so weiter und so fort. Ne? Also da, das muss man immer im Kopf haben. Dann, was den Stoffwechsel zum Beispiel noch betrifft oder die Verdauung, ist auch ganz spannend, die Insulinsensitivität, also wie gut der Körper das Blut aus den Zucker aus dem Blut in die Zellen bringen kann, das funktioniert in der Früh am besten. Ist auch irgendwie logisch aus evolutionärer Sicht. Ne? Du wachst auf, du hast den ganzen Tag noch vor dir, dann brauchst du erstmal Energie. Ne? Mhm. Und Energie, die wird dann in Form von Zucker unter anderem auch geliefert. Und deswegen funktioniert das in der Früh am besten und das sinkt dann am Abend ab. Und in der Nacht zum Beispiel hat man gar keine wirkliche Notwendigkeit für eine Insulinsensitivität, weil da wird der Zucker ja von der Leber neu produziert, einfach um den Spiegel stabil zu halten, ne? Weil sonst könnte man ja sagen, ja, okay, aber ich esse ja dann irgendwie 8 bis 10 Stunden über Nacht nichts. Wo kommt denn da dann die Energie her? Die kann der Körper dann gewissermaßen selber erzeugen beziehungsweise recyceln, passiert dann in der Leber. Und in der Früh sind wir dann wieder empfänglich, um neue Energie aufzunehmen.
Übrigens auch ein Grund, warum Heißhungerattacken abends natürlich deutlich leichter passieren und man deutlich vorsichtiger sein muss. Und was ich dann aber auch wiederum interessant finde, ist, dass man ja schon sagt, dass man abends schon auch mehr Kohlenhydrate essen sollte, weil es wiederum den Körper so ein bisschen in so einen Rested State überleitet, weil man sich dann einfach wohler fühlt, ne? Weil der Körper weniger das Gefühl hat, er muss jetzt fasten oder hat jetzt irgendwie nicht genügend Zufuhr bekommen, sondern es ist eben dann schon relevant, dass man abends trotzdem diese Kohlenhydrate zuführt, aber dann natürlich idealerweise nicht irgendwie als industriellen Zucker. Und jeder kennt es aber, abends ist man auf jeden Fall auch deutlich anfälliger dafür, dass man halt auch mal eine ganze Packung Chips irgendwie in sich reinhämmert. Und das ist halt tagsüber, da ist die Willenskraft erstens deutlich mehr da.
Ich wollte zweitens, gerade sagen.
Ja. Also Willenskraft ist ein großes Thema. Und zweitens wirst du aber natürlich auch stärker davon beeinflusst und landest dann schneller in diesem Auf und Ab des Insulins. Ne? Und das hängt halt schon auch wieder alles zusammen. Ne? Schon
voll.
Ganz interesting.
Voll. Also ich meine, wir haben ja auch beide mal mehrmals schon einen CGM-Sensor gehabt. Ne? Und da ist bei mir zumindest auch so gewesen, dass man am Abend viel sensibler, also viel eher reagiert hat, ne? Und dass der Blutzucker da viel leichter aus dem Tritt gekommen ist, auch wenn man vielleicht das Gleiche gegessen hat, wie was man jetzt zum Frühstück gegessen hat. Also das ist spannend. Und wie du schon sagst, ne? Ich glaube, die Selbstkontrolle ist am Ende des Tages auch einfach aufgebraucht.
Ja.
Der Frontallappen ist da so ein bisschen erschöpft und kann Entscheidungen nicht mehr so gut treffen. Und deswegen denkt man sich dann einfach so, okay, komm jetzt. Jetzt esse ich diesen Riegel oder jetzt kaufe ich mir noch das. Genau, deswegen nie am Abend einkaufen gehen, sondern immer in der Früh. Dann hat man auf jeden Fall deutlich mehr Selbstkontrolle, was das betrifft. Ein anderer wichtiger Bereich ist das Immunsystem. Da hatte ich eh schon gesagt, wenn es um die Bildung von Gedächtniszellen geht, dann passiert das immer in der Nacht oder vorwiegend in der Nacht. Was sind Gedächtniszellen? Am Ende, wenn wir eine Virusinfektion haben oder ein Bakterium, eben vor allem bei Viren ist das auch relevant, dann merkt sich der Körper bzw. das Immunsystem das Profil vom Erreger und bildet Zellen, gewissermaßen so Backup-Zellen, dass falls man nochmal Kontakt mit diesem Virus hat, dass der Körper schon weiß, wir haben schon einen fixen Bauplan für die Immunzellen, die wir dafür brauchen. Und das geht dann sehr viel schneller. Ne? Das heißt, wenn man sich mit irgendeinem Erreger neu infiziert, dann hat man eine viel längere Genesungszeit, wie wenn es der gleiche Erreger dann später nochmal ist. Ne? Und vielleicht kommt es dann gar nicht mehr zu einer Infektion, weil man diese Gedächtniszellen schon hat. Das ist ja am Ende genau das Thema bei Impfungen. Ne? Da versucht man, das immunologische Gedächtnis zu nutzen. Deswegen, wenn man eine Impfung bekommen hat, dann danach einfach gut schlafen und nicht noch irgendwie unterwegs sein oder lange wach bleiben oder was weiß ich. Das immunologische Gedächtnis wird es einem danken und der Effekt von der Impfung, der wird dann auch sehr viel potenter und sehr viel besser sein. Das noch an der Stelle. Und untertags hat man sehr viel mehr von diesen NK-Zellen, das sind Natural Killer Cells, im Blut, weil man da ja in Kontakt kommen könnte mit irgendwelchen Erregern und dann ist der Körper sofort ready, um zumindest diese erste Barriere auszurollen. Ne? Und das sind sehr häufig eben so Killerzellen oder generell einfach Abwehrzellen. Und das Letzte ist noch die Körpertemperatur. Die ist auch noch wichtig. Die erfolgt auch einer Tageskurve. Ne? Und das Temperaturminimum, das erreicht man immer in der Nacht, logischerweise.
Idealerweise.
So sollte es sein. So soll es sein. Deswegen ist ja auch wichtig, dass man ein möglichst kühles Schlafzimmer hat. Man sagt ja häufig, man im Schlafzimmer, da reichen auch mal so 17, 18 Grad. Das ist dann schon sehr kühl, finde ich. Mhm. Aber deswegen tut man sich auch im Sommer dann so schwer mit dem Durchschlafen. Mhm. Ne? Einfach wenn es super, super heiß ist, vor allem in so Stadtwohnungen, die ganzen Gemäuer sind richtig aufgeheizt und die geben dann am Abend oder in der Nacht nochmal speziell die ganze Wärme ab, die sie untertags aufgenommen haben, dann hat man da manchmal echt Schwierigkeiten, in den Tiefschlaf zu kommen, einfach weil die Körpertemperatur nicht wirklich absinkt. Ne? Also der erholsame Schlaf, der ist dann einfach niedriger.
Ja, zur Körpertemperatur, das hängt natürlich dann auch wieder stark wiederum auch mit Themen wie Cortisol zusammen, auch natürlich allen Schilddrüsenhormonen und so weiter. Das heißt, wenn du dich natürlich abends irgendwie noch hinstellst und ins Gym gehst und dann eine Stunde später erwartest, dass du dich hinlegen kannst oder wenn du essen gehst oder so, ne, dann hast du natürlich immer das Problem, dass dein Körper gerade aktiviert wurde, gerade alles so richtig in die Gänge kommt, deine Körpertemperatur ist eher hochgegangen, ne, weil geht beim Essen hoch, geht beim Sport hoch, und dann erreichst du halt genau das Gegenteil. Ne? Deswegen diese Tageskurve sollte man halt idealerweise dann auch nicht beeinflussen und eben nicht spät abends noch irgendwas machen, was den Körper aktiviert. Und da kann sogar auch dazu hören, dass man irgendwie noch Instagram-Reels oder was weiß ich sich anschaut. Am Ende, egal auch was, auch Fernsehen, generell auch Fernsehen, wird dich auch zum gewissen Maße aktivieren am Abend noch, wird auch deine Körpertemperaturabsenkung beeinflussen.
Und dabei gibt es so viele Leute, die vor dem Fernseher einschlafen.
Ja, du schläfst ein, ja, das geht schon. Du wirst halt nicht so gut schlafen. Ne?
Nee, voll. Also vielleicht noch ein Punkt, das ist ja ein Tipp auch von vielen Schlafexperten zu sagen, dass man noch warm duschen geht oder ein warmes Bad nimmt kurz vor dem Schlafen gehen. Jetzt würde man ja eigentlich auch meinen, hey, das aktiviert am Ende ja auch. Der Mechanismus dahinter, wieso dass diese Absenkung sogar fördert, ist, dass die Körperwärme dann mehr in die Peripherie verteilt wird, also in die Arme und in die Beine. Und bei der Körperkerntemperatur geht es immer um die Temperatur hier im Rumpfbereich, also um die wirkliche Temperatur, die man im Körperinneren hat. Und das wird durch ein warmes Bad oder durch eine warme Dusche vor dem Zu-Bett-Gehen auch einfach unterstützt. Der Körper tut sich dann leichter, die Temperatur abzusenken. Ich meine jetzt nicht ein heißes Bad, wo man dann ewig lang drin liegt, ne? Sondern einfach eine warme Dusche, die hilft dem Körper, die Wärme vom Zentrum in die Peripherie zu verteilen. Und da kann man auch den Schlaf insofern unterstützen. Das ist schon mal so ein erster kleiner Hack gewesen, sage ich mal dazu. Beim zirkadianen Rhythmus ist dann auch noch spannend. Sicher, der ein oder andere hat mal gehört von so Begriffen wie Lerche und Eule. Ne? Und mit Lerche und Eule meint man Chronotypen. Das heißt, wir sind alle so ein bisschen unterschiedlich, wenn es um den zirkadianen Rhythmus geht. Ne? Manche sind Lerchen, manche sind Eulen, kommen wir gleich dazu, was ist was. Und dieser Chronotyp, das heißt die ich sage jetzt mal irgendwie Polung von dem zirkadianen Rhythmus, ob man eher ein Nachttyp, ob man zum Beispiel eher jemand ist, der in der Früh gar nicht so gut in die Gänge kommt oder jemand, der nachts besonders lange aufbleibt oder jemand, der ist schon super frisch und kann um 6 Uhr aufstehen, hat überhaupt kein Problem damit. Das sagt gewissermaßen der Chronotyp und der ist zu 50% genetisch bedingt. Das heißt, da sind wir auch wieder ein bisschen abweichend zu der klassischen 20-80-Regel. Chronotyp ist so 50% genetisch, aber der ändert sich auch im Laufe des Lebens. Ne? Also Kinder sind zum Beispiel ganz, ganz klassische Lerchen. Teenager sind ganz, ganz klassische Eulen zum Beispiel. Das ist nicht überall zu 100% gleich, aber das ist so eine klassische Entwicklung. Und im Alter, das kennt man auch, die Großeltern, selten so, dass die dann in der Früh um 10 noch im Bett liegen und schlafen. Mhm. Das ist bei Teenagern häufig, das ist bei Kindern höchst ungewöhnlich. Und im Alter wird man dann eher wieder zur Lerche. Das heißt, man ist dann eher wieder ein Frühaufsteher, geht eher früher zu Bett, steht eher früher auf. Das heißt, es gibt da auch so eine gewisse Lebenszeitentwicklung. Aber auch wenn, ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich beschreiben würde, wahrscheinlich bin ich auch eher eine Lerche als eine Eule.
Ja, es ist ja tatsächlich so, ich habe das ja mir gestern auch nochmal so ein bisschen angeschaut, weil man ja immer nur von Lerchen und Eulen redet. Und erstmal vielleicht noch als Recap: Lerche, Frühaufsteher, Eule, Spätaufsteher, beziehungsweise auch spät ins Bett gehe. Und es gibt tatsächlich auch ein Zwischenstück, der heißt Taube. also auch ein bisschen lustiger Name. Und man kann es natürlich auch einfach anders nennen. Man kann es auch eben Frühtyp, Spättyp und Normaltyp oder Zwischentyp nennen.
Ja, dann bin ich eine Taube.
Genau. Und also und tatsächlich sind auch, ich glaube, irgendwie, was war das, irgendwie 70% der Leute sind Tauben oder Normaltypen. Das heißt, also mal sicher die Hälfte, also ein Großteil der Leute sind Tauben, das ist ganz klar. Und dann teilt sich der Rest noch so auf Lerchen und Eulen auf. Das heißt, wenn man jetzt sich nicht bei einem davon so krass einordnen kann, man ist irgendwie ein Frühtyp, der, keine Ahnung, jeden Tag easy damit klarkommt, 5-6 Uhr aufzustehen und auch wirklich vielleicht wach wird und abends auch sehr, sehr früh ins Bett geht, ne? Dann bist du eine eindeutige Lerche und du fühlst dich damit auch wohl. Also wenn du jetzt keinen Wecker hättest und einfach nur deinen normalen Tag machen würdest, das zeigt dir eigentlich so ein bisschen deinen Chronotypen, ne? Klar solltest du auch deine Wind-Down-Routine haben, damit du auch wirklich einen natürlichen Schlafreinfall hast, ne? Aber am Ende wirst du es durch den Wecker natürlich nicht rausfinden. Der wird dich immer ein bisschen rausreißen. Das heißt, immer darüber nachdenken, okay, was wäre jetzt, wenn ich einfach wirklich normal versuchen würde, den Tag zu gestalten, keinen Wecker stellen, wann wache ich auf, wann gehe ich ins Bett? Und da wird bei den meisten Leuten dann irgendwie ein Normaltyp rauskommen, weil es nicht so ganz eindeutig ist. Und bei ein paar ist dann halt offensichtlich sehr stark nach früh oder sehr stark nach spät verschoben, ne? Und das sind dann die Lerchen und die Eulen. Und wie du gesagt hast, ja klar, jeder weiß es so, die Kinder stehen immer früh auf, gehen früh ins Bett. Die Teenager schlafen dann eher einen Ticken länger. Deswegen sagt man auch, eigentlich ist es ein Verbrechen, dass die Schule so früh anfängt, weil das mega schlecht für die Entwicklung ist ab irgendwie Teenageralter, ne? Also ja, da gibt es schon so ein paar Faktoren, aber am Ende bleiben wohl die meisten Leute in dieser Normaltypphase und sind eigentlich Tauben und sind nichts wirklich, also nicht Fisch, nicht Fleisch, sondern sind einfach nur dazwischen und ja, entwickeln sich, haben sicherlich auch Änderungen über ihr Leben, aber sind am Ende jetzt nicht eine Form irgendwie wirklich eindeutig. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eh am feinsten, so einer zu sein, weil dann bist du halt am kompatibelsten für Day-to-Day, ne? Wenn du ein sehr starker Frühtyp bist, dann bist du eigentlich unbrauchbar für Abendevents, ne? Also komplett. Wenn du ein sehr starker Spättyp bist, dann wirst du auch häufig.
Darfst du nicht im Gesundheitsbereich arbeiten?
Dann darfst du auf keinen Fall. Jawohl, vielleicht, dann kannst du die Nachtschichten immer machen, ne? Aber obwohl das ja auch häufig 24-Stunden-Schichten sind, ne? Aber ja, genau. Also am Ende macht das total Sinn. Und da kommen wir jetzt natürlich auf diese ganze Wächterhypothese, was ich am Anfang mal kurz angesprochen habe mit der Genetik und. Ja, das vielleicht kannst du das kurz nochmal.
Ja, voll. Also man hat sich natürlich dann auch evolutionär die Frage gestellt, warum hat sich das denn so lange gehalten? Ne? Warum gibt es denn Leute, die gerne früher aufstehen und warum gibt es denn Leute, die gerne später aufstehen? Und da hat man sich so ein Jäger- und Sammlervolk in Tansania angeschaut und die hat man sich über 20 Tage hinweg angeschaut und man hat festgestellt, es gibt nur 18 Minuten am Tag, wo alle gleichzeitig schliefen und niemand wach ist von dem ganzen Tribe, sage ich jetzt mal. Ne? Und die Hypothese dahinter, deswegen heißt er dann auch Wächterhypothese, ist, dass man, wenn nur 18 Minuten alle gleichzeitig schlafen, hat man immer noch 23 Stunden und 42 Minuten am Tag Zeit, wo immer jemand Wache stehen kann. Ne? Ja. Das ist vor allem für diese indigenen Völker ja sehr, sehr relevant gewesen, weil man konnte ja jederzeit irgendwie angegriffen werden. Ne? Und wenn aber immer jemand wach ist, dann minimiert man das Risiko, dass man da überrascht wird. Und weil ja eigentlich 99% der Zeit ist immer jemand wach. Ne? Und deswegen, das ist die evolutionäre Erklärung, wieso es immer noch Leute gibt, die oder wieso das auch im Laufe des Lebens so schwankt. Ne? Ja. Dann hat man immer Leute, die wach sind, die aufpassen können und die dafür sorgen können, dass man nicht angegriffen wird, obwohl das heutzutage ja natürlich dann total obsolet geworden ist. Aber das ist natürlich in einer Geschwindigkeit obsolet geworden, wo man wo natürlich die Evolution nicht Schritt halten kann, ne? Wie bei so vielen Themen.
Wo man sich ja schon denken muss, dass jetzt eigentlich wahrscheinlich, zumindest im europäischen Raum, die letzten 200 Jahre sicherlich ein relativ starker sag mal 150 Jahre, seitdem halt irgendwie auch industrielle Revolution und so weiter passiert ist, wo ja auch sehr viel Schichtarbeit, sehr viel so Standardarbeitszeiten auch entstanden sind, ne? Könnte ich mir vorstellen, dass da ein sehr starker Selektionsdruck eigentlich Richtung Normaltyp ist oder zumindest Normal- und Frühtyp und dass der Spättyp eigentlich große Schwierigkeiten ja mit der heutigen Welt haben muss, oder? Weil tendenziell fangen die Leute einfach ja um 8, 9 zum Arbeiten an. Das ist in fast jedem Job so, ne? Und wann hast du schon mal, dass du hauptsächlich abends arbeitest oder halt erst um 12 oder 11 anfängst zu arbeiten? Du findest ja da eigentlich, ja genau, in der Gastro, stimmt. Vielleicht landen solche Leute dann in der Gastro und du hast den Selektionsdruck dann doch nicht. Vielleicht hast du recht, ja. Guter Punkt.
Ja, also man hat halt wahrscheinlich so viele verschiedene Möglichkeiten, dass der Selektionsdruck gar nicht entsteht, weil man immer irgendwo was findet, was dann zur eigenen Biologie halt passt. Und sonst macht man es halt eine gewisse Zeit dann gegen die eigene Biologie, ne? Aber ja, ich meine, Evolution passiert ja auch nicht in 200 Jahren, sondern in ein paar tausend oder hunderttausend Jahren. Deswegen, wir werden es nicht mehr miterleben, was übrig bleibt am Ende, leider.
Ja, außer wir leben für immer. Dann
Longevity, Escape, Velocity.
Dann ist aber auch die Frage, ob eine Evolution noch weitergeht, dann braucht man es ja eigentlich nicht mehr, ne?
Das stimmt. Genau. Sowas kann man theoretisch auch messen, ne? Es gibt so Fragebögen dazu. Und es gibt wohl auch so Speicheltests, man hat da mehrere Speichelproben über den Tag hinweg und dann versucht man gewissermaßen das Cortisolprofil auch zu messen und am Ende bekommt man dann ein paar Empfehlungen ausgespuckt, wann ist die ideale Zeit für dich zum Essen, wann ist die ideale Zeit zum Trainieren und so weiter und so fort. Ne? Wie valide das Ganze ist, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich so einen Test noch nie selber gemacht habe. Habe ich mich jetzt auch zu wenig damit beschäftigt, aber das gibt es auf jeden Fall. Macht aber auch Sinn, dass man da mehrere Proben über den Tag hinweg verteilt machen muss, weil ansonsten könnte man das ja auch gar nicht, also diesen zirkadianen Rhythmus ja auch gar nicht abbilden. Ne?
Ja, der heißt Time Teller, der Test. Ne? Das war, glaube ich, auch wirklich der Marken- oder Produktname. Ist auch
bei der Turnaround Agent Konferenz im letzten Jahr vorgestellt worden. Also zumindest die Wissenschaft dahinter und dass daraus dann auch ein Produkt entstehen soll. Aber genau, also haben wir jetzt auch beide noch keine Touchpoints mit gehabt, haben wir nur bei der Recherche gefunden. Und du hast ja den Oura Ring, der zeigt das auch an.
Genau, der Oura Ring, der macht das noch ein bisschen segmentierter als jetzt diese klassischen 3 Chronotypen. Der hat dann noch so Zwischentypen irgendwie.
Täubchen.
Nee, genau, also er nutzt tatsächlich sowas wie Normaltyp oder halt dann Spättyp und Frühtyp. Also er nutzt diese Nomenklatur. Und er sagt dann halt noch sowas wie leichter Spättyp oder leichter Frühtyp zum Beispiel. Und da bin ich zum Beispiel leichter Spättyp. Also ich bin offensichtlich, also jetzt per Definition wäre ich wahrscheinlich noch in dieser Normaltyp-Zone, wenn man es in diese 3 aufteilen würde. Wenn man das jetzt alles ein bisschen segmentierter betrachtet, bin ich laut Oura eher ein leichter Spättyp. So eine Taube Spättyp. Plus. Eine Taube Plus, genau. Was zugegebenermaßen auch super zu mir passt, glaube ich. Also ich bin jetzt keiner, der, also 7 Uhr ist für mich eigentlich schon ein bisschen früh. Ich bin eher so 37, 8 Uhr, wenn ich wirklich keinen Wecker stelle. Dann mache ich aber auch auf. Und ich gehe wahrscheinlich, wenn ich jetzt wirklich nicht drüber nachdenken würde, würde ich so um 23 Uhr vielleicht einen Ticken später ins Bett gehen. Ne? Und es ist ein leichter Spättyp. Macht irgendwo Sinn so. Ne? Also und ich glaube, bei dir wäre es wahrscheinlich sogar ein Ticken früher alles.
Du wärst eine Taube Minus.
Genau, vielleicht eher das. Ne? Und so kann man sich das dann schon irgendwie herleiten und macht auch total Sinn. Aber am Ende der Oura-Ring schaut sich dann natürlich auch einfach nur deine Schlafgewohnheiten an, zum gewissen Maße. Und schaut sich dann natürlich aber auch anhand der Sleep-Scores an, okay, wann schläfst du vielleicht auch schlechter, wenn du deinen Rhythmus eben anpasst. Ne? Und dann ist das sicherlich schon eine, ich würd sagen, halbwegs valide Aussage.
Voll. Bei mir beim Wubis ist es zum Beispiel auch so, dass eine regelmäßige Zu-Bett-Geh-Zeit der zweitgrößte Prädiktor ist für eine sehr gute Erholung.
Ja, das immer wieder beim zirkadianen Rhythmus, genau.
Also das ist sehr relevant. Jetzt haben wahrscheinlich viele auch schon mal Jetlag gehabt. Ne? Vor allem, wenn man viel unterwegs ist, wenn man viel reist, auch zwischen den Zeitzonen, dann hat man sicher schon mal auf die ein oder andere Art und Weise erlebt, wie sich Jetlag anfühlt. Und das ist am Ende nichts anderes, als es kommt zustande. Wir haben ja unsere innere Uhr, die ist eigentlich auf, sagen wir mal, jetzt auf die Zeitzone, die wir jetzt auch hier in Deutschland haben, angepasst. Wenn wir jetzt nach Osten oder nach Westen reisen, dann verschiebt sich das gewissermaßen, ne? Weil mal ist es früher, mal ist es später hell und plötzlich passt das nicht mehr zusammen. Und dann kommt es zu Jetlag und man ist da irgendwie, man kann nicht gut einschlafen, man ist aber trotzdem irgendwie müde, man kann sich nicht so gut konzentrieren, also man ist auch nicht so leistungsfähig, auch sportlich gar nicht so leistungsfähig. Das ist natürlich immer wieder auch ein Thema bei diesen, also bei Profisportlern, die auch sehr, sehr viel unterwegs sind und auch bei internationalen Sportarten wie Tennis zum Beispiel, wo du in, also wenn du in der deutschen Bundesliga spielst, dann reist du ja vor allem in Deutschland hin und her, ne? Also nicht nur vor allem, sondern nur. In der Champions League ist dann vielleicht ein bisschen weiter verteilt, aber ist alles auch immer noch Europa, ne? Ja. Also insofern bei internationalen Sportarten ist das immer ein Thema. Bei Tennis, wo du natürlich immer in einem anderen Land bist oder was weiß ich, bei der Formel 1 zum Beispiel oder wenn du Rennen fährst oder es ist ganz egal. Skifahren ja mittlerweile auch, weil man hat ja auch immer Rennen in den USA, mal hier, mal da. Und da muss man sich immer wieder neu anpassen. Und je nachdem, ob man nach Osten oder nach Westen reist, hat man eine andere Anpassungsgeschwindigkeit. Das fand ich auch spannend, die hat man auch gemessen.
Ja, ich meine, macht doch erstmal Sinn irgendwo, ne? Also erstmal, um es zu etablieren, es fällt, glaube ich, jedem von uns leichter, tendenziell eher später ins Bett zu gehen als früher. Ne? Also es ist auf jeden Fall härter, wenn ich jetzt immer um 22.30 Uhr ins Bett gehe und dann muss ich auf einmal um 20 Uhr schlafen. Das ist halt echt hart, oder? Oder um 21 Uhr. Also du wirst einfach Schwierigkeiten haben, weil dieser Schlafdruck sich noch nicht so richtig aufgebaut hat. Andersrum, dass du einfach mal dich zwingst, ein bisschen länger wach zu bleiben, ist ja eigentlich nicht so schwierig. Und wenn man dann drüber nachdenkt, okay, man reist nach Westen, meinetwegen nach New York, dann hast du ein paar Stunden Zeitunterschied. Bei denen ist ja ein paar Stunden früher. Das heißt, du musst den Tag, um quasi dann, den klassischen Rhythmus zu halten, musst du einfach ein bisschen länger wach bleiben. Okay, ja, hat, glaube ich, jetzt keiner so ein großes Problem mit, mal ein paar Stunden länger durchzuhalten. Andersrum, wenn du jetzt Richtung Asien reist, also irgendwie nach Hongkong, wirst du halt schon ein Problem haben, weil auf einmal ist es, keine Ahnung, 6 Stunden später, ich weiß jetzt gerade nicht genau, was der Unterschied ist, ich glaube so grob, ne, 6-7 Stunden. Und auf einmal, ja, musst du halt schlafen oder es ist halt mitten in der Nacht, wenn du ankommst und du bist eigentlich noch auf 15 Uhr eingestellt, so, ne, oder 20, halt auf jeden Fall noch tagsüber, ne. Das heißt, es macht auch total Sinn, dass das irgendwie leichter ist nach Westen. Und dann kommt noch dazu, das hattest du noch rausgesucht, das fand ich sehr spannend, dass der Tag ja theoretisch auch 24,2 Stunden, also dieser zirkadiane Rhythmus bei uns im Körper hat eigentlich 24,2 Stunden. Das ist tatsächlich eigentlich nicht genauer 24-Stunden-Rhythmus. Und dementsprechend ist das natürlich auch was unserer Biologie einfach entgegenkommt und total Sinn ergibt. Ne? Also ja, also auf jeden Fall schon sehr spannend.
Im Kleinen merkt man das bei der Zeitumstellung. Ich meine, das ist nur eine Stunde. Die allermeisten merken da wahrscheinlich gar nichts. Aber ich glaube, wenn man mal es sehr drauf achtet, dann fällt dann manche, also eine Zeitumstellung leichter als die andere. Ne? Und zwar die, wo man halt dann am Ende, wo der Tag dann länger wird, wo man eine Stunde halt länger aufbleibt.
Ja, wo man theoretisch auch eine Stunde länger schlafen kann. Also es geht ja auch beides. Ne?
Ja.
Aber das ist ja auch super interessant. Da gibt es ja auch Studien dazu, dass tatsächlich diese Zeitumstellung in die eine Richtung ist dieser Tag nach der Zeitumstellung, also wenn wir quasi eine Stunde länger haben, ist der Tag nach der Zeitumstellung, sind weniger kardiovaskuläre Ereignisse und auch weniger Notaufnahmenereignisse und als an normalen Tagen, ne? Und andersrum, da wo wir eine Stunde weniger haben, sind mehr als an normalen Tagen. Also statistisch wohl sehr, sehr signifikant und super interessant. Und da kann man natürlich dann schon in Frage stellen, macht das überhaupt Sinn, dass wir eine Zeitumstellung machen und quasi uns diesem Stress aussetzen? Ich fand immer, dass es eigentlich ganz sinnvoll ist, weil man halt dann doch irgendwie vielleicht eine Stunde länger hell hat. Ne? Das macht dann schon irgendwie Sinn. Aber ja, bleibe ich mal indifferent und das lass die Politiker machen. Aber am Ende, ja, es ist auf jeden Fall was sich stark auf unsere Biologie auswirkt, obwohl es nur eine Stunde ist. Schon
crazy. Diskutiert wird das ja schon ewig. Ja, ne? Ja. Wenn man denkt, wie lange schon diskutiert wird. Ja. Ich glaube, beibehalten möchte man ja die Sommerzeit, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ne? Genau, man würde, glaube ich, die Sommerzeit beibehalten. Und das würde ja eigentlich dann bedeuten, dass du eine Stunde weniger lang hell hast im Winter, oder? Oder was andersrum oder später hell. Ja, müsst ihr es nochmal. Das rechnen wir uns jetzt nicht aus.
Genau, aber es kommt auf jeden Fall bald wieder die Zeitumstellung. Ich glaube, die sind immer im März, ne?
Ja, kann gut sein.
Und dann, dann wird wieder umgestellt und der Tag wird noch ein bisschen länger. Es gibt auch Werte für die Minuten pro Tag. Ne? Mhm. Also wie sehr sich der Körper anpasst. Wenn man nach Westen reist, dann passt man sich mit 92 Minuten pro Tag an, also an die Ortszeit. Und wenn man nach Osten reist, dann sind es nur 57 Minuten pro Tag. Das heißt, man braucht da, je nachdem, wenn es 4-5 Stunden Zeitverschiebung sind, einfach einen Tag länger noch, um sich darauf anzupassen. Das fand ich ganz spannend. Jetzt kann man natürlich auch versuchen, den Jetlag so ein bisschen positiv zu beeinflussen. Und da gibt es so eine Praktik, die mäßig gut untersucht ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist die Temperaturminimum-Methode. Man hat nämlich sein Temperaturminimum in der Nacht üblicherweise so 2 Stunden vor der gewohnten Aufwachzeit. Ne? Also wenn man immer um 7 Uhr aufwacht, dann hat man rund um 5 Uhr die minimale Körpertemperatur, ja, oder die niedrigste Körpertemperatur. Wenn man jetzt nach Osten reist, also Richtung Asien, sagen wir mal so, dann sollte man sich in den 1 bis 2 Stunden nach dem Temperaturminimum helles Licht suchen. Mhm. Weil das den zirkadianen Rhythmus dann hilft oder unterstützt, ihn neu zu kalibrieren. Und bei der Reise nach Westen soll man sich helles Licht 2 bis 4 Stunden vor dem Temperaturminimum suchen. Am einfachsten, ja, also, kann man das natürlich mit einer, ja, was weiß ich, mit einer Tageslichtlampe, ja, zum Beispiel machen, ne? Wenn man aus einer Zeitzone wieder zurückkommt. Vor Ort ist das natürlich ist ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten Jetlag so richtig, also man muss halt durch.
Ne? Ja, also am Ende heißt es ja eigentlich übersetzt auf einfach, oder? Du willst einfach dafür sorgen, dass du, wenn du nach Westen reist, willst du später am Tag noch helles Licht haben, was ja sowieso auch de facto passiert, oder wenn du nach Westen gereist bist. Und andersrum willst du, wenn du nach Osten reist, extrem darauf achten, dass du morgens eben diesen Lichtimpuls bekommst oder gleich nach dem Aufstehen eigentlich. Also
einfach weil Licht, genau, einfach, ja, weil Licht halt der Hauptimpuls natürlich auch ist für den zirkadianen Rhythmus, für den Taktgeber.
Ja.
Insofern kann es auf jeden Fall unterstützen. Es ist, ja, ein bisschen komplex in der Vorstellung, aber am Ende,
ja,
ist es ja, kann man sich ja auch relativ logisch erklären.
Voll,
ja. muss man dazu sagen. Genau, dann, das fand ich noch spannend, es gibt ja auch Social Jetlag. Und mit Social Jetlag meint man ganz konkret den Unterschied beim Schlafverhalten zwischen Werktagen und also zwischen Wochenende und Tagen unter der Woche. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie Montag bis Freitag arbeitet oder auch in die Schule geht oder auch an der Uni ist oder so, dann hat man da meistens einen anderen Tagesablauf als am Wochenende. Hm. Und zwar, dass man am Wochenende einfach viel länger schläft, als man es natürlich unter der Woche tut.
Ja.
Ne? Und das ist spannend, wenn dieser Social Jetlag, also wenn der Unterschied da 2 Stunden überschreitet, da hat man 1,52-fache erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein metabolisches Syndrom. Also es schadet dem Stoffwechsel wohl ganz ordentlich. Ne? Ist immerhin 52% höheres Risiko,
ja,
als eine Normalpopulation. Und fast 50% aller Studenten oder Berufstätigen leidet daran.
Ja, yeah, auf jeden Fall, oder? Also ich meine, das haben wir ja selber auch häufig, oder? Also ich meine, wenn man was unternimmt, dann ist es tendenziell eher am Wochenende, oder? Und dann wird es halt vielleicht auch mal 1-2 Stunden später. Also das passiert ja so schnell, wenn man drüber nachdenkt. Also ich meine, das ist ja dann, wenn du 22.30 Uhr nochmal ins Bett gehst, dann gehst du halt um 0.30 Uhr ins Bett. So, ne? Also es ist eigentlich auch keine total utopisch verrückte Zeit, wo man jetzt sagt, okay, das war jetzt ein wilder Abend. Mhm. Sondern du warst halt vielleicht einfach länger am Abend noch essen und bist dann noch nach Hause spaziert. Dann ist es schon 0.30 Uhr, ne? Also
ja, Phänomen der modernen Zeit natürlich, ne?
Ja.
Muss man auch dazu sagen. Ist vielleicht vor 150, 200 Jahren noch gar nicht so relevant gewesen.
Nee, wahrscheinlich nur. Ich meine, da ist dunkel und dann war es dunkel, ne? Also.
Genau, da ist sicher heutzutage viel, viel aktueller. Aber ja, lässt sich auch einfach erklären, ne? Der Langzeitblutzucker, der war viel höher und CRP war auch höher. Also Entzündungsgeschehen im Körper,
ja,
sind da auch einfach erhöht gewesen. Deswegen, ja, Social Jetlag auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und das bringt uns dann auch schon zur Schichtarbeit, ne? Weil das auch ein sehr großer Störfaktor, sage ich mal, für den zirkadianen Rhythmus.
Ja.
Die WHO stuft sogar als wahrscheinlich krebserregend ein. Wir haben ja schon mal diese Liste ein bisschen durchdiskutiert, ja, was denn sonst noch alles in dieser wahrscheinlich krebserregenden Gruppe drinsteckt. Da sind auch viele Sachen drin, die man, ich denke mal, umgangssprachlich als harmlos bezeichnen würde. Was weiß ich, Kaffee, also Koffeinsäure steht da zum Beispiel auch drauf. Ne? Deswegen das einfach mal nur so am Rande. Es gibt tatsächlich ein paar Studien, zum Beispiel bei Frauen hat man sich angeschaut, die hatten ein deutlich höheres Risiko für Brustkrebs, wenn sie Schichtarbeit gearbeitet haben. Vor allem bei dieser komplett wahllosen Schichtarbeit, unter Anführungszeichen. Ne? Weil im Idealfall wechselt man immer im Uhrzeigersinn. Wenn man Frühschicht hat, hat man danach Spätschicht und danach dann Nachtschicht. häufig lässt sich das aber in der Planung auch gar nicht so berücksichtigen, ne? Sondern da wird einfach nur geschaut, hier brauchen wir jemand, hier brauchen wir jemand, hier brauchen wir jemand. Dann hat man Spätschicht, Frühschicht, Nachtschicht, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht. Also das heißt, es wird nicht immer darauf geachtet, dass das ein schönes Rädchen wird, damit sich der Körper dann ja auch viel leichter darauf anpassen kann. Ne?
Ja.
Und das ist im Grunde ist das ein chronischer Störfaktor für den zirkadianen Rhythmus, diese Schichtarbeit. Und das über alles, was wir am Anfang geredet haben, alles, was über diesen zirkadianen Rhythmus gesteuert wird, sei es die Hormonspiegel, sei es auch DNA-Reparatur, sei es Stoffwechsel, das wird alles bei Schichtarbeit so ein bisschen und nicht nur ein bisschen außer Takt gebracht.
Ja, ist auf jeden Fall auch was, was wir natürlich jetzt sehen. Viele Freunde von uns sind jetzt ja auch in der Klinik und schon nochmal eine andere Belastung, ne? Weil du, ich meine, tendenziell hast du natürlich als Arzt dann hauptsächlich klassische Frühschichten, oder? Und dann hast du halt sonst noch Ganztagesschichten, also wo du quasi wirklich von morgens bis zum nächsten Tag morgens eigentlich im Haus bist. Das heißt, da ist es dann eigentlich eh immer gegeben, dass du von früh zu de facto Spätnacht immer wechselst. Ne? Das heißt, das ist immerhin schon mal ganz gut, aber du hast natürlich trotzdem das Problem, dass du vielleicht eine ganze Nacht durcharbeitest und dass du dich irgendwie dann anpassen musst. Und manchmal hast du diese Schichten dann auch mehrmals pro Woche, ne? Und das führt natürlich dann auch wiederum zu was, wo du dich irgendwie darauf anpassen musst und idealerweise deinen Rhythmus, dein Gesamt so ein bisschen darauf einarbeitest, dass du halt eben solche Spät-Nachtschichten halt auch noch hinzufügst. Und das kann man natürlich einerseits mit Licht machen, ne? Also Licht haben wir ja schon am Anfang so ein bisschen etabliert, ist eigentlich der wichtigste Faktor, wenn es um unseren zirkadianen Rhythmus geht. Das heißt, ein starker Lichtimpuls ist eher was aufweckt. Und wenn Licht nicht da ist oder nur rotes Licht zum Beispiel da ist, dann suggeriert es eben dem Körper, okay, es ist eher nachts, es ist eher abends. Und entsprechend kann man natürlich, wenn man so eine Nachtschicht hat oder so eine Ganztagesschicht hat, wie es jetzt im medizinischen Bereich auch häufig ist, es so machen, dass man eben es relativ lange mit hellem Licht auch arbeitet und dann zum Ende der Schicht langsam versucht abzudunkeln oder sich eben eine Blaulichtbrille aufzusetzen, also eine Brille, die einfach abdunkelt oder eine Sonnenbrille zu nutzen, ne, um dann eben wirklich diese Einflüsse zu reduzieren und dem Körper zu suggerieren, okay, jetzt wird bald ins Bett gegangen. Ne? Und auch natürlich, wenn man dann heimgeht und es schon morgens hell ist, dann idealerweise halt auch eine Brille tragen, die abdunkelt. Eine
sehr, sehr dunkle, so dunkel, sehr undurchlässige Sonnenbrille. Das hilft auf jeden Fall.
Ja. Genau, entweder das, eine Sonnenbrille oder halt eine richtige Blaulichtbrille, die aber auch wirklich rot ist und nicht nur irgendwie ein bisschen gelb. Ne? Und das hilft, sollte auf jeden Fall dabei helfen, dass man zumindest sich ein bisschen besser an diesen Rhythmus gewöhnen kann. Also Licht auf jeden Fall mit das Wichtigste. Und es kann dem Körper dann eben auch suggerieren, okay, dass er wieder ein bisschen Melatonin ausschüttet, nachdem ja der Schlafdruck auf jeden Fall da ist. Das Adenosin, der Schlafdruck, der wird auf jeden Fall da sein. Es ist halt nur die Frage, kann der Körper, können die zirkadianen Rhythmiken irgendwie sich darauf einstellen. Ne?
Genau.
Und Lichtmanagement auf jeden Fall ein ganz großer Faktor.
Voll, weil ja auch diese ganzen Hormonkreisläufe an den zirkadianen Rhythmus gekoppelt sind. Ne?
Genau.
Also du wirst dann trotzdem schlafen, aber wenn das noch nicht synchronisiert ist, dann wird da auch weniger, wenn da auch weniger Reparaturprozesse
viel zum weniger Beispiel holsam,
stattfinden. Ne? Ne? Mhm. Also das ist ganz, ganz klassisch. So Licht wie immer der Hauptfaktor. Was sonst noch helfen kann, wenn es um den Schlaf geht, ist ein sogenannter Ankerschlaf. Das heißt, dass man sich einen festen 4-Stunden-Block nach der Schicht, den versucht man immer einzuhalten, egal ob es ein Arbeitstag oder ein freier Tag ist, dass man immer diesen Ankerschlaf hat. Dann weiß der Körper zumindest, okay, das ersetzt dann nicht eine volle 7-Stunden- oder 8-Stunden-Nacht. Aber bei diesen 4 Stunden ist es dann zumindest so, dass man ihm einen Hauch von Regelmäßigkeit gibt. Ne? Mhm. Das ist ein Hauch von Planbarkeit. Und im Idealfall macht man dann auch noch so ein Split-Sleep-Protokoll, dass man sagt, wenn man es sich nicht erlauben kann, wenn ich um 7 von meiner Schicht heimkomme und ich kann dann nicht einfach 7 oder 8 Stunden schlafen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht hat man Familie, ne? Vielleicht hat man Kinder, auf die man irgendwie aufpassen muss, da geht das schlichtweg nicht, dann sollte man es zumindest so machen, dass man diesen Ankerschlaf gleich in der Früh macht. Das heißt, man gibt dem Körper diese 4 Stunden und man schläft dann nochmal 2 bis 3 Stunden, vor dem die nächste Schicht wieder beginnt. Wenn man zum Beispiel mal nur Spätschicht hat, ne? Dann, das ist auch was, womit man, wie gesagt, dem Körper so einen Hauch von Rhythmus auch einfach geben kann, auf den er sich dann auch einstellt und was dann auch die ganzen anderen Kreisläufe so ein bisschen stabilisieren kann. Das ist noch ganz spannend. Ansonsten, wenn man während der Schicht auch mal eine kurze Pause hat, dann kann man das auch nutzen, um einen Coffee-Nap zu machen.
Ja.
Ich glaube, jeder, der regelmäßig Kaffee trinkt, weiß, dass ein Kaffee nicht sofort wirkt. Ne? Wenn man Kaffee trinkt, dann dauert das eine gewisse Zeit. In den meisten Fällen sind es 20 Minuten, bis man dann dieses Wachheitsgefühl bekommt, wieder konzentriert ist und so weiter und so fort. Und man kann so machen, dass man einen Kaffee trinkt und sich dann direkt hinlegt, versucht zu schlafen und man wird dann automatisch in 20 Minuten wieder aufwachen, einfach weil der Kaffee dann sofort seine Wirkung entfaltet. Also insofern kann das auch ein netter Hack sein, um mal 20 Minuten dem Körper eine kleine Pause zu geben und dann kann man wieder ganz konzentriert und fokussiert weiterarbeiten. So viel zur Schichtarbeit. In sehr häufig diskutiert wird im Zusammenhang mit Jetlag, vielleicht auch im Zusammenhang mit Schichtarbeit oder generell mit Schlaf und zirkadianer Rhythmus ja auch Melatonin. Ne? Ist einerseits natürlich ein körpereigenes Hormon, ist aber natürlich auch was, was sehr häufig als Supplement verkauft wird. Was hat das für eine Berechtigung?
Ja, ist ja on top sogar auch noch ein starkes Antioxidans. Ne? Also auch spannend, wenn du jetzt irgendwie krank bist, da sogar ein bisschen höher dosiert, gegebenenfalls mal reinzufahren. Hat ja der Donald Trump auch während seiner Covid-Infektion bekommen in seiner ersten Amtszeit. Wurde ja dann veröffentlicht, glaube ich, was er alles an Zeug bekommen hat. Und Melatonin war tatsächlich auch dabei, auch etwas höher dosiert. Also auf jeden Fall sehr spannend gewesen. Ich glaube, es waren irgendwie 20, 30 Milligramm. Das ist jetzt aber für den Alltag eigentlich nicht relevant. Da spricht man von deutlich niedrigeren Dosierungen, irgendwie einen halben Milligramm bis ein Milligramm. Viele sagen sogar noch niedriger, 0,3 Milligramm. Das ist so ungefähr auch die Menge, die eigentlich die Hypophyse überhaupt ausschüttet. Also das ist meistens gar nicht so viel, was der Körper da selbst produziert. Und man hat eben Angst, dass wenn man da höher dosiert reinfährt, dass man tatsächlich die körpereigene Produktion auch irgendwie beeinflusst und gegebenenfalls auch reduziert. Und das willst du natürlich eigentlich nicht haben. Ist was dran? Es ist auf jeden Fall was dran. Also ich glaube, das weiß auch jeder, der schon mal Melatonin genommen hat, dass es einfach relativ schnell dazu führt, dass du dass du mal schnell einschläfst. Ne? Du wirst auf jeden Fall diesen Schlafdruck künstlich erzeugen. Und das ist ja schon mal richtig praktisch, gerade in einem Jetlag-Szenario, aber eben logischerweise auch in so einem Spätschicht- oder generell Schichtarbeit-Szenario, wenn du früh heimkommst und du bist eigentlich null müde, hast an dem Morgen irgendwie noch was weiß ich, wenn du jetzt Arzt bist, 3 Arztbriefe geschrieben und 5 Leute entlassen, was weiß ich, und war super stressig und dann sollst du auf einmal schlafen eine halbe Stunde später. Ist ja echt nicht einfach und da kann auf jeden Fall Melatonin helfen. Tendenziell sollte man es aber am Anfang halt einfach mit niedrigeren Dosierungen versuchen, ob das für einen schon funktioniert. Man kann damit höheren arbeiten, aber da, wie gesagt, sollte man das nicht dauerhaft machen, also nicht jeden Tag dauerhaft. Wenn das jetzt 1-2 Mal im Monat ist, wahrscheinlich kein Thema. Aber man hat eben einfach Sorge, dass der Rezeptor für das Melatonin, dass der desensibilisiert wird, wie man es natürlich auch von Koffein kennt. Je mehr Koffein man trinkt, umso mehr werden die Rezeptoren desensibilisiert. Das Gleiche kann dir auch bei Melatonin zum gewissen Maße passieren. Das heißt, bei einer dauerhaften Einnahme von höheren Dosierungen ist das nicht unwahrscheinlich und führt natürlich dazu, dass du so ein bisschen abhängig wirst von dem Produkt. Und das willst du ja eigentlich im Alltag gar nicht haben. Du hast ja im Alltag dann trotzdem noch einen relativ geregelten Tagesablauf und da musst du da am Ende auch noch jeden Tag Melatonin nehmen, einfach um einzuschlafen und nicht irgendwie eine Stunde wach oder 2 Stunden wach im Bett zu liegen. Das heißt insofern, es ist auf jeden Fall was dran, aber so ein bisschen aufpassen. Und was auch viele so aus Erfahrungsberichten sagen, ist, dass sie halt häufig die Nacht dann nicht ganz durchschlafen können, weil man eben am Anfang so einen krassen Melatonin-Spike hat, gerade bei hohen Dosierungen. Und dann über Nacht so ein bisschen dieser Schlafdruck auf einmal wegfällt, ne? Und der Körper gegen negativ rückkoppelt, also gegenkompensiert. Und das ist auch was, worüber sich viele Leute beschweren. Also das ist aber auch super individuell. Ne?
Ich persönlich bin generell kein so großer Fan, regelmäßig was zum Schlafen zu nehmen, unabhängig, ob es jetzt Medikamente sind oder ob es Supplements sind. Einfach weil, auch wenn es keine physische Abhängigkeit gibt, eine gewissermaßen eine psychologische Abhängigkeit entwickelt sich ja trotzdem, ne? Weil der Körper dann irgendwie lernt über die Zeit hinweg, ich kann nur gut schlafen, wenn ich mir vorher auch was einschmeiße. Das kann eine völlig nutzlose Placebo-Tablette zum Beispiel sein. Ne? Aber trotzdem gewöhnt sich der Körper da über die Zeit dran und wird dann wahrscheinlich, wenn man das nicht mehr macht, erstmal schlechter wieder schlafen. Ne? Und deswegen sollte man das immer, es ist, denke ich, immer okay, wenn man es für eine kurze Zeitperiode von ein paar Wochen macht. aber dann sollte man schauen, dass man alles rund um den Schlaf herum optimiert, dass man diese Wind-Down-Routine hat, dass man sich mal anschaut, wie schaut es denn in meinem Zimmer aus, ist es dunkel, ist es kühl, ist es leise, wie kann man sowas dann noch on top unterstützen, das ist sehr viel relevanter als wie direkt dann auf irgendwelche Produkte zu setzen, das muss man auch dazu sagen. Ansonsten ist Magnesium noch spannend, einfach weil Magnesium ein GABA-Agonist ist, also es unterstützt praktisch die GABA-Wirkung im Körper, das ist ja ein hemmender Neurotransmitter, der dafür sorgt, dass wir uns entspannen können und zur Ruhe kommen, dass Magnesium einfach der Klassiker unterstützt ja auch das Nervensystem, insofern macht das Sinn. Baldrian wird noch sehr häufig diskutiert, so, also nicht nur im Schlaf, sondern auch im, ich sag jetzt mal, fürs Herunterkommen und fürs Beruhigen. Das kann auch beim Schlafen eine Rolle spielen. Und Ashwagandha wird natürlich noch ganz klassisch für Cortisol diskutiert. Da geht es vor allem darum, dass man den, also Ashwagandha ist nichts, was man in der Früh nimmt, weil man will den Cortisol-Spike ja haben, sondern es geht da eher um das Senken vom Cortisol am Abend, damit man ein bisschen besser runterkommen kann und dann am Ende auch besser einschlafen kann. Das ist dafür noch relevant. Würde dir sonst noch irgendwie was einfallen?
Ja, ich meine, man kann natürlich auch nochmal Glycin einwerfen, was anscheinend einen positiven Effekt auf die Körpertemperatur hat, einfach die Körpertemperatur senkt. Da würde man dann am Abend 5 bis 10 Gramm nehmen, also schon noch eine relevante Menge. Und man sagt, dass man dadurch eben diese Annäherung an eine niedrigere Körpertemperatur besser hinbekommt. Also insofern auch sehr spannend, auch um die Chronobiologie zu beeinflussen. Was im Biohacking-Kreisen noch recht häufig gemacht wird, ist auch Trazodon, das ist so eigentlich ein Antidepressivum, ne? Wirkt aber eben vor allem auch ermüdend, ne? Und hat tatsächlich auch eher positive Effekte auf die Schlafarchitektur als negative, was eigentlich ungewöhnlich ist für verschreibungspflichtige Schlafmittel, weil da häufig irgendwie mit Benzodiazepinen, also wirklich sehr süchtig machenden Substanzen gearbeitet wird, die eigentlich auch eine sehr, sehr kaputte Schlafstruktur hervorrufen. Das heißt, Trazodon insofern also eigentlich eine ganz gute Alternative, aber wie gesagt, natürlich verschreibungspflichtig und auch nichts, was man jetzt auch irgendwie regelmäßig machen sollte. Aber kann natürlich schon was sein, wenn man jemand ist, der extrem belastet ist, extrem viel reisen muss, dann mit Trazodon gegebenenfalls in manchen Fällen zu arbeiten, könnte in Absprache mit dem eigenen Mediziner und Arzt natürlich schon eine spannende Lösung sein. Aber wie du sagst, es sollte am Ende immer vorne ranstehen, weil eigentlich sind Schlafprobleme sind immer entweder Lifestyle oder psychisch bedingt. Und selten haben sie eben solche zugrunde liegenden Probleme, wie dass irgendwie zu wenig Melatonin produziert wird oder so, sondern es liegt halt einfach daran, dass dein Lifestyle dafür sorgt, dass der Melatonin-Push nicht mehr stimmt, dass irgendwie was mit Cortisol vielleicht nicht stimmt, ne? Und gleichzeitig vielleicht auch irgendwas, was einen psychisch belastet, ne? Und dann sollte man natürlich immer versuchen, das alles an der Wurzel zu packen und diese verschiedenen Medikamente oder Supplements eher nur kurzzeitig zu nutzen.
Genau. Nee, das ist ein guter Punkt, ja. Es gibt auch noch einen weit verbreiteten Mythos, finde ich. Und wir haben ja kurz vorher noch über Social Jetlag geredet. Und da wird häufig, gibt es dann auch den, ich sage jetzt bewusst, Mythos vom Schlaf nachholen. Ne, wenn man sagt, boah, jetzt habe ich irgendwie super wenig geschlafen und jetzt muss ich am Wochenende mal den Schlaf nachholen. Das ist tatsächlich nicht so, weil das wird zum Beispiel auch, finde ich, vom WHOOP so ein bisschen suggeriert. Ne? Man baut so ein Schlafdefizit Recovery, auf, ne? Und das Schlafdefizit, das wird einem dann auch jeden Tag ausgeworfen und sagt, du hast jetzt irgendwie 37 Minuten Schlafdefizit und wenn du morgen dann länger schläfst, dann ist das Schlafdefizit dann plötzlich aufgebraucht. So einfach ist es dann doch nicht. Ne? Es ist sicher besser, als wenn man dann einfach nur mit den 5 Stunden irgendwie weitermacht. Aber das macht auf jeden Fall einen metabolischen Schaden. Deswegen ist dieser Social Jetlag auch so schlecht fürs metabolische Syndrom. Auch diese unregelmäßigen Schlafenszeiten und jetzt mal 4 Tage wenig schlafen und dann 2 Tage Schlaf nachholen, das ist auf jeden Fall schlechter metabolisch oder für den Stoffwechsel im Körper, als wenn man es einfach schafft, eine regelmäßige Zu-Bett-Geh-Zeit zu haben. Also da auch nochmal der Appell, das ist super, super wichtig und das ist eigentlich so ein einfacher Punkt und ich weiß, man kann das nicht immer zu 100% so abbilden, dass man zur gleichen Zeit ins Bett geht und zur gleichen Zeit aufsteht. Das ist ja manchmal auch total vom Partner oder von der Partnerin irgendwie abhängig. Ne? Wenn jemand früher aufsteht, dann muss man sich da gewissermaßen anpassen. Wenn man Kinder hat, ist das recht nicht möglich, ne? Vor allem kleine Kinder. Aber im Rahmen der eigenen Möglichkeiten sollte man schauen, dass man da eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekommt, weil ansonsten ist es definitiv schlecht für den Stoffwechsel. Da gibt es genügend Studien dazu, die die das sagen. Und noch ein anderer Mythos ist ja, Schlaf vor Mitternacht ist ja so viel wertvoller. Das ist nur bedingt korrekt, weil man hat in der ersten Schlafphase die Tiefschlafphase, und die ist ja auch wichtig für die ganze Erholung von den Hormonen, ne, wo die Hormonspiegel wieder ansteigen, wo nachproduziert wird, wo DNA repariert wird und so weiter und so fort. Aber das ist auch ein bisschen von einem selber abhängig. Ne? Wenn deine normale Zu-Bett-Geh-Zeit 0 bis 8 Uhr ist und du jeden Tag von 0 bis 8 Uhr schläfst, dann hast du trotzdem deine Tiefschlafphasen. Ne? Naja. Die sind halt dann irgendwo im Bereich zwischen 1 und 3 Uhr. Ne? Also es ist nicht so, dass der Schlaf vor Mitternacht dann irgendwie besonders gut ist. Also es ist einfach davon abhängig, wann ist deine Routine.
Andersrum wirst du natürlich schon bemerken, wenn du normalerweise 22 Uhr ins Bett gehst und dann am Wochenende um 0 Uhr, dann wirst du natürlich merken, dass dir diese 2 Stunden vor Mitternacht fehlen, weil du halt nicht gewöhnt bist, die nicht zu bekommen. Und dann wirst du auch weniger Tiefschlaf haben. Genau, das ist dann am Ende die Übersetzung davon. Aber ja, es ist eben doch nicht so einfach.
Das ist keine Magic, die da passiert. Ja. Wenn wir das jetzt zum Abschluss noch mal kurz ein bisschen zusammenfassen, ich denke, wie kann man seinen Zirkadianrhythmus unterstützen? Was sind da so ein paar kleine Hacks? Das ist einfach, dass man in der Früh morgens nach dem Aufstehen gleich mal Tageslichtkontakt hat. Ne? Also dass es gleich mal hell wird, ob das jetzt mit einer Tageslichtlampe im Winter ist, weil sonst geht man ja raus und dann ist ja dunkel. Hm. Wenn ich jetzt im Winter um 6 Uhr aufstehe, dann ist halt noch finster, dann ist halt so. Ne? Dann kann man da sicher mit einer Tageslichtlampe machen oder sonst im Sommer einfach mal kurz durch die Tür raus, 5 Minuten Augen offen halten, ein bisschen die Sonne genießen.
Ja.
Und dann auf den Arbeitsweg machen oder am besten auch zur Arbeit radeln oder laufen, wenn denn möglich. Das ist einfach sehr, sehr gut für, weil Licht ein so wichtiger Impuls ist. Abends früh dunkel machen, schauen, dass man ganz, ganz klassisch, dass es dunkel ist im Raum, dass es kühl ist im Raum, dass es leise ist im Raum. Wenn man neben der Straße wohnt, schlechte Fenster hat, kann man Oropax nehmen. Wir haben auch den Hinweis bekommen, dass man sich wohl beim Hörakustiker auch perfekt auf die eigenen Ohren zugeschnittene Ohrstöpsel auch machen lassen kann.
Gibt es, glaube ich, sogar online auch Möglichkeiten, kann man eingeben. Ne?
Die sind zwar sehr teuer, aber sowas wird ja im Grunde auch nicht kaputt. Ne? Mhm. Die passen dann perfekt, die drücken auch nicht, und das ist, denke ich, eine sehr gute Investition, wenn man sonst immer Lärm im Schlafzimmer hat und was weiß ich, wegen dem Lärm danach aufwacht. Ansonsten ist einfach ein kühler Raum super wichtig. Ich weiß, es ist im Sommer nicht immer möglich, aber in den meisten Wochen vom Jahr würde ich sagen, es ist schon möglich, vor allem in unseren Breitengraden. Nicht zu spät essen, das ist sehr wichtig, einfach damit man den zirkadianen Rhythmus, der durchs Licht vorgegeben wird, nicht durch die Leber dann irgendwie durcheinander bringt, ne, weil die einfach einen anderen Taktgeber hat. Und eine warme Dusche oder ein warmes Bad, nicht heiß, nur warm, kann vor dem Schlaf auch nochmal unterstützen, diese Körperkerntemperatur abzusenken, zum Beispiel auch im Sommer tatsächlich. Ne? Wenn man sich denkt, oh wow, ist eh schon so warm, dann kann auch das im Sommer speziell helfen. Klingt so ein bisschen paradox, warum warm duschen, wenn es eh schon so heiß ist. Hm. Aber es sollte halt nicht kalt sein. Wenn man kalt duscht, das verstärkt halt diese Zentralisierung, und dann braucht der Körper noch länger, um die Wärme dann wieder nach außen zu transportieren. Das ist vielleicht noch wichtig dazu. Hast du noch eine Ergänzung?
Ja, einfach Routinen. Am Ende, ich meine, der zirkadiane Rhythmus basiert auf Routinen, und es ist einfach wichtig, dass man zumindest an den meisten Tagen es schafft, einen Großteil dieser Routinen einfach einzuhalten. Und das ist dann auch was am Ende dem Stoffwechsel am besten tut, auch mit der Insulinsensitivität und so weiter. Du wirst immer besser abschneiden in solchen Tests, wenn du einfach bessere Routinen hast oder einfach Routinen besser einhältst vor allem. Mhm. Und es auch schaffst und vor allem Routinen hast, die du auch einhalten kannst über eine lange Zeit. Also dann ist es halt nicht so, dass du jeden Morgen um 6.30 Uhr zum Arbeiten anfängst. Dafür schaffst du es am Wochenende aber auch zur gleichen Zeit aufzustehen, weil du halt dir sagst, okay, ich stehe jeden Tag nur um 8 oder 8.30 Uhr auf. Ne? Und dann sind es Routinen, die dich tragen können, und die sind am Ende dann auch für einen gesunden zirkadianen Rhythmus wirklich wichtig. Und der basiert ja genau auf diesen Routinen und wird jedes Mal durcheinander gebracht, egal wie wenig du deine Routinen änderst. Wenn du sie änderst, dann wirst du deinen zirkadianen Rhythmus mal kurz durcheinander bringen. Es ist einfach so. Ja.
Und Schlaf ist fast ein Drittel des ganzen Lebens, deswegen soll man dem auch bitte den Stellenwert einräumen, den es im eigenen Leben hat. Wunderbar, dann sind wir am Ende der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Fragen dazu gibt, dann einfach melden, podcast@beyondlifespan.de oder auf Spotify oder YouTube kommentieren. Gerne schauen wir uns das an und beantworten eure Fragen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Gerne eine Bewertung dalassen. Auf der Plattform eurer Wahl. Geht auf Apple Podcasts, geht auf Spotify. Das würde uns sehr freuen. Hilft uns auch, dieses Thema noch ein bisschen bekannter zu machen. Gerne mit Freunden und Familie teilen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank. Danke, Max. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.
Danke, ciao.